Getreu der Josef-Goebbels-Losung, Judentum und deutsche Musik, das sind Gegensätze, die ihrer Natur nach in schroffstem Widerspruch zueinander stehen. Er ging an die Musikwissenschaft der Auftrag, das Idiom deutscher Musik eindeutig zu definieren. Dies vermochte sie ebenso wenig auf der Basis empirisch gesicherter Erkenntnisse zu leisten, wie Freigedank Wagner seinerzeit ein vermeintlich semitisches Idiom von Glätte, Kälte, seelenlos perfektionistischer Eleganz im Werk Mendelssohns seriös nachweisen konnte. Das im Jahre 1940 von einem Team promovierter Musikwissenschaftler um den Leiter der Hauptstelle Musik des Amtes Rosenberg, Heinz Gerig, vorgelegte »Lexikon der Juden in der Musik« erregt im Falle Mendelssohns vor allem mit einem Konstrukt von Originalzitaten und Verweisen auf die Verdienste der Berliner Singakademie Aufsehen. Darin wird Felix Mendelssohn jedweder Verdienst um die Neubewertung der Matthäus-Passion aberkannt, ihm lediglich die Funktion eines ausführenden Hilfsdirigenten Zelters eingeräumt. Mitarbeiter der Hauptstelle Musik war der junge Musikwissenschaftler Wolfgang Bötticher. Dieser betätigte sich 1940 und 1942 als Herausgeber von Schumanns Tagebuchaufzeichnungen und Briefen. Bötticher manipulierte Schumanns Erinnerungen an Felix Mendelssohn durch Hinzufügung oder Unterschlagung einzelner Worte oder Sätze und suggerierte somit antisemitische Vorbehalte des Autors. Zur Veranschaulichung dessen folgende Gegenüberstellung. Robert Schumanns Autograf, Mendelssohns Gedanken über das Konservatorium, dass er namentlich den Musikern auch einen Verdienst zuweisen wollte. Gründung des Konservatoriums und sein Benehmen dabei, dass er nie als Direktor angesehen werden wollte. Davon liest sich bei Bötticher lediglich Gründung des Konservatoriums und sein Benehmen dabei, dass er als Direktor angesehen werden wolle. Bötticher, der dem NS-Regime auch als Mitarbeiter des Sonderstabs Musik des Amtes Rosenberg zu systematischer Erfassung und Konfiszierung kultureller Hinterlassenschaften geflohener oder ermordeter Juden in besetzten Gebieten und Mitglied der Waffen-SS diente, machte nach 1945 als Musikwissenschaftler und Publizist hochrangig Karriere. Er wirkte als Dozent, Professor und Dekan der Universitäten Göttingen, Cambridge, Oxford und der Karls-Universität Prag. Als das London Philharmonic Orchestra im November 1936 in Leipzig gastierte und am folgenden Morgen eine Abordnung des Orchesters vor dem Mendelssohn-Denkmal am alten Gewandhaus einen Kranz niederlegen wollte, war es verschwunden. Genauer, auf Befehl des zweiten Bürgermeisters und NS-Funktionärs Rudolf Hake nächtens abgetragen und zerschlagen worden. Der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Dr. Karl Friedrich Gördeler, reichte daraufhin seinen Rücktritt ein und fiel im Jahre 1944 als führender Widerständler den Hinrichtungen, die dem 20. Juli folgten, zum Opfer. Der Dirigent Fritz Busch, der sich als Generalmusikdirektor des Dresdner Staatstheaters der geforderten Entlassung jüdischer Künstler verweigerte und 1935 emigrierte, kommentiert diesen Vorgang in seinen Lebenserinnerungen mit wenigen eindringlichen Worten. In Vertretung Arthur Nikischs habe ich wiederholt im Gewandhaus dirigiert. An jener klassischen Stätte edelster Musikpflege, auf die Deutschland stolz sein dürfte, bis man Felix Mendelssohns Denkmal und den Geist deutscher Kultur von dort entfernte. Im Alltag brachte der befohlene Verzicht auf Kulturerbe ungeahnte Probleme mit sich. Dörfliche Liedertafeln wurden um Kernrepertoire gebracht. Die kongenial elegisch nachempfundenen Vertonungen von Eichendorff-Zeilen wie »O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen, andächtiger Aufenthalt. Als Elaborat eines vorderasiatisch-orientalischen Juden eingezogen. Das Theater sah sich beinahe um Shakespeares Komödie Ein Sommernachtstraum gebracht, da diese im Bewusstsein des Publikums der Elfenmusik Mendelssohns kongenial verbunden blieb. Das Propagandaministerium ersuchte Komponisten ersten und zweiten Ranges zur arischen Neukomposition des Sujets anzuregen. Koryphäen wie Pfitzner und Eck wiesen das Ansinnen zurück. Neben Rudolf Wagner Regenier erbot sich auch Carmina Burana Komponist Karl Orff in der Hoffnung auf dauerhafte Patronage seitens hochrangiger kommunaler NS-Funktionäre der Stadt Frankfurt am Main wiederum zu einer archaisch eingestimmten Vertonung des Sujets. Die Komposition, im Jahre 1939 von der Musikkritik weisungsgemäß propagiert, von den Theatern nur zögerlich angenommen, etablierte sich auch nach 1945 nicht wirklich. Fred Priberg konstatiert daher auch in seinem Buch Musik im NS-Staat, die Sommernachtstraummusik indessen hat die Führer des Nationalsozialismus und ihre Politik der schöpferischen Liquidierung unbeschadet überstanden.